Übersetzung. Die höchste Persönlichkeit Gottes sagte zu dem Brahmana: Ich stehe völlig unter der Herrschaft meiner Geweihten. Wahrlich, ich bin ganz und gar nicht unabhängig. Weil meine Geweihten von materiellen Wünschen völlig frei sind, halte ich mich nur im Inneren ihres Herzens auf. Und nicht nur mein Geweihter selbst, sondern auch die Geweihten meines Geweihten sind mir sehr lieb. Erläuterung. Alle bedeutenden Persönlichkeiten im Universum, die eine Machtstellung innehaben, einschließlich Brahmas und Shivas, stehen völlig unter der Kontrolle der höchsten Persönlichkeit Gottes. Doch die höchste Persönlichkeit Gottes selber ist ganz unter der Kontrolle ihres Geweihten. Warum ist dies so? Prabhupada beantwortet also eine Frage, die beim Lesen des Textes auftritt. Es scheint so, dass Krishna seine Unabhängigkeit aufgibt an der Schwelle zum Haus seines Devotees. Und wenn er zu dem Devotee kommt, dann stellt er sich bewusst unter die Obhut oder unter die Kontrolle sogar seines Devotees. Und warum ist denn das so? Die Antwort: Weil der Gottgeweihte Anyabhilashita Shunya ist. Mit anderen Worten, er hat keine materiellen Wünsche in seinem Herzen. Sein einziger Wunsch ist es, immer an die höchste Persönlichkeit Gottes zu denken und daran, wie er dem höchsten Herrn am besten dienen kann. Wegen dieser transzendentalen Eigenschaft ist der Herr den Gottgeweihten äußerst wohlgesonnen. Nicht nur seinem eigenen Geweihten, sondern auch denjenigen, die mit seinen Geweihten verbunden sind, also den Geweihten seiner Geweihten. Srila Narottam Das Thakur sagte: Chadiya Vaishnava Seva Nishtada Payeche Keba. Ohne ein Geweihter eines Gottgeweihten zu sein, kann man nicht aus der materiellen Verstrickung befreit werden. Deshalb erklärte Sri Chaitanya Mahaprabhu, er selber sei Gopi Bhartur Padakamalayor Dasa Dasanudasa. Auf diese Weise gab er uns zu verstehen, dass wir nicht direkt Diener Krishnas werden sollen, sondern die Diener von Krishnas Diener. Gottgeweihte wie Brahma, Narada, Vyasadev und Shukadev Goswami sind unmittelbar Diener Krishnas. Und wer ein Diener Narada, Vyasadevs und Shukadevs wird, wie beispielsweise die sechs Goswamis, ist noch hingegebener. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur sagt deshalb: Yashya Prasadat Bhagavat Prasadat. Wenn ein Gottgeweihter sehr aufrichtig dem spirituellen Meister dient, wird er mit Sicherheit Krishnas Gunst erlangen. Die Anweisung eines Gottgeweihten zu befolgen, ist wertvoller noch als direkt die Anweisung der höchsten Persönlichkeit Gottes zu befolgen. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shri Bhakti Bhakti Vedanta Tanniti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Advaita Gadadhara Vivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Noch einmal der Text. Aham bhakta paradino hyashasvantra iva dvija sadubhir grasta hridayo bhakter bhakta janapriya. Übersetzung. Die höchste Persönlichkeit Gottes sagte zu dem Brahmana: Ich stehe völlig unter der Herrschaft meiner Geweihten. Wahrlich, ich bin ganz und gar nicht unabhängig. Weil meine Geweihten von Mathe und Wünschen völlig frei sind, halte ich mich nur im Innern ihrer Herzen auf. Und nicht nur mein Geweihter selbst, sondern auch die Geweihten meines Geweihten sind mir sehr lieb. Es hat sich so ergeben, dass in dieser Vortragsreihe während unser Sangha Mela ich selber Texte gewählt habe, die mir selber in meinem spirituellen Leben Wegweiser waren und noch sind. Und so ist eine sehr persönliche Note in die Vorlesung reingekommen, in diese Reihe. Und ich habe auch gestern gemerkt, wie unser gestriger Vortragsgeber ebenfalls an einer Stelle eine sehr persönliche Note reingebracht hat in seinen Vortrag. Und so fühle ich mich heute ermutigt, mit diesem Stil fortzusetzen. Ich möchte euch, bevor ich in den Text einsteige, ein Erlebnis mitteilen, was ich ein wenig, ich glaube, ich habe es einmal schon gesagt, aber trotzdem bin ich ein bisschen schüchtern, es mitzuteilen. Ich wurde jedoch ermutigt, als ich sah, dass einige meiner Gottbrüder ein ähnliches Erlebnis zu Beginn ihres Kontaktes mit dem Krishna-Bewusstsein hatten. Ein Erlebnis, was ich übrigens in den Offenbarungsreligionen und auch sogar mystischen Traditionen wiedergefunden habe. Ganz einfach, nach meinem zweiten oder dritten Besuch im Tempel fuhr ich nach Hause. Ich war schon viel zu spät zum Schulanfang. Das war so und so nicht meine Stärke, da eine disziplinäre Pünktlichkeit zu zeigen in der Schule. Ich war zur Morgenvorlesung gekommen und wollte wenigstens so gegen 12 Uhr im Tempel sein, nicht im Tempel, in der Schule wieder zurück sein, um also nicht ganz und gar den Zorn meiner Lehrer zu entfesseln und zumindest ein partielles Interesse noch zu zeigen. Und konnte mich deutlich daran erinnern, dass mir in der Bahn etwas geschah, was mich also verhinderte, den Schulbesuch erfolgreich zu tätigen an diesem Tag. Und zwar war ich in der S-Bahn Hamburg-Sternschanze. Ich glaube, unser Peter kennt diese S-Bahn-Station, Sternschanze, bei Altona ungefähr, eingestiegen in die S-Bahn. Und bin dann in Richtung dieses kleinen Hamburger Vororts gefahren, in dem ich lebte, zu der damaligen Zeit. Und plötzlich ergab sich etwas in der S-Bahn, was ich zunächst einmal überhaupt nicht einordnen konnte. Es schien mir so, dass für eine kurze Zeit die ganze S-Bahn erst einmal transparent wurde. Also ich konnte durch die Abteilung hindurchschauen, dann ging das weg. Dann sah ich überall ein überirdisches Leuchten, was die S-Bahn erfüllte und sah, dass alles, also die Bank, auf der ich saß, die Abtrennungen zwischen den einzelnen Abteilungen und sogar die Hamburger Schichtarbeiter, die mit entsprechender Bild-Zeitungslektüre ausgestattet, also nicht mit den allerhöchsten Gesprächsthemen, zum Doc unterwegs waren. dass all die beseelt waren von der Gegenwart Gottes. Ein Leuchten erfüllte die S-Bahn, ein Gefühl von einem Klang, den ich nie wahrgenommen hatte, erfüllte diese Räumlichkeit. Und ich konnte für einen kurzen Augenblick, sehr kurz nur, durch irgendeine Mercy, die mir da im Hamburger Tempel widerfahren war, verstehen, dass tatsächlich die Überseele alles durchdrang mit ihrer Gegenwart und es somit in dem Sinne gar keine Materie gab, sondern überall nur Krishna. Und ich kann auch sagen, ich war völlig überwältigt zu der Zeit. Ich war froh, dass ich dass ich der Einzige war in meinem Sitzabteil. Also das sind immer so vier Sitze zusammen gewesen, so war das jedenfalls damals aufgeteilt. Ich bin jetzt lange nicht mehr S-Bahn gefahren und ich war einfach so glücklich und hatte wirklich gespürt, dass der Vorhang der Maya Javanikachanam für kurze Zeit sich geöffnet hatte und eben die Gegenwart der Überseele preisgab. Und natürlich ist es so, dass wenn man so etwas mal erlebt hat und erfahren hat, dann macht man sich da sein ganzes Leben Gedanken drüber. Das kommt immer wieder, diese Sicherheit des Erlebten teilt einem mit, du bist dabei, einen großen Schatz zu erfahren. Du musst nur noch ein bisschen tiefer graben, alter Junge. Das ist dann sehr, sehr nice. Es heißt in unseren Schriften, dass es drei Reichtümer für den Devotees gibt. Krishna, Krishna Bhakti, das heißt Hingebung, die Liebe drückt sich aus in Bhakti, das heißt einem Service wie Shravanam, Kirtanam, Smaranam, also Dienst zu Krishna. Und schließlich Krishna Prema, Liebe zu Krishna. Diese drei Schätze sind die Dinge, die ein Devotee erfahren möchte in seinem Leben. Krishna, Krishna Bhakti oder hingebungsvolles Dienen zu Krishna und Krishna Prema, reine Liebe zu Krishna. Ein Devotee ist ein Reisender und will dieses Ergebnis erlangen in seinem Leben und ist sehr angehaftet daran. Das Bewusstsein über diese drei Schätze lässt in ihm ein beneidenswertes Desinteresse aufkommen an materiellen Ablenkungen. Er weiß, im Vergleich zu Krishna Bhakti und zu Krishna Prema, sind diese Dinge zum Teil harmlose Zerstreuungen, aber zum anderen Teil auch Dinge, die mich wieder angehaftet machen können an die materielle Energie und hat deswegen einen innewohnenden Skepsis, sich mit diesen materiellen Ablenkungen einzulassen. Er weiß, ich bin auf der Reise zu drei Schätzen in meinem Leben. Und wie gesagt, diese Erfahrung in der S-Bahn, das war ganze, da war ich ein wirklich, man sagt im Englisch, ein Incompeep im spirituellen Leben gesehen. Ich glaube, der englische Ausdruck Incompeep sagt euch alles. Das ist in der Klangschwingung drin, was das bedeutet. Also völlig ungeeignet für spirituelle Erkenntnisse. Das wurde mir damals einfach gegeben, dieser Geschmack und dieses Verständnis. Ich kann mir gut vorstellen, wenn ihr als Devotees einfach mal bemüht seid, euch mit dem Gewand der Dankbarkeit einzukleiden und dann mit diesem Gewand ausgestattet, untersucht in eurem Leben, wo ihr schon Schätze bekommen habt von Krishna, dass ihr viele entdecken werdet. Jeder einzelne, wo einem einfach Augenblicke der Klarheit geschenkt wurden, Augenblicke der Verwirklichung, Augenblicke, in Vrindavan vielleicht oder im Austausch mit Devotees oder während eines Kirtans oder während ihr im hingebungsvollen Dienst beschäftigt wart. Es ist wichtig, diese Augenblicke zu erinnern, und sie mit Dankbarkeit im Herzen zu belassen. So, was mir aber für diese heutige Vorlesung fast noch wichtiger ist als die Feststellung, dass wir beschenkt worden sind von Krishna, ist, das darunterliegende spirituelle Prinzip zu entdecken und darzustellen zu eurem und meinem eigenen Nutzen. Wenn wir einmal das Krishna-Bewusstsein wirklich untersuchen und uns wirklich fragen, wie wird in meinem Leben eine Gotteserkenntnis auf diesem Wege geschehen, dann werden wir nicht umhinkommen, uns mit dem Begriff Offenbarung, Krishnas Revelation in Englisch, auseinanderzusetzen. Offenbarung heißt, dass uns von einer Ebene, die wir ohne Hilfe nicht selbst erreichen können, Gott entgegenkommt, in unsere Welt hineinsteigt. Das geht meistens nicht ohne ein großes Erstaunen. Chamatkar ist das Sanskrit-Wort. Und sich dort offenbart in einer Weise, die uns erreicht. Offenbarungen Gottes finden auf verschiedenen Stufen natürlich statt. Und heute möchte ich darüber sprechen, wie diese Offenbarungen, die wie gesagt viel gestaffelt sind. Es gibt viele unterschiedliche. Krishna in seiner Fülle zu sehen, ist nur möglich für jemanden, der in Krishna Prema verankert ist. Aber Krishna kann sich auch anders zeigen. Zum Beispiel partiell als Überseele. In den Schriften heißt es, wie diese Offenbarung oder unter welchen Umständen die Offenbarung zustande kommt. Der Devoti oder der Mensch sollte idealerweise verbunden sein mit jemandem, der Krishna sehr lieb ist, also Krishnas Devotis. Und wenn Krishna sieht, wie dieser Devoti oder dieser Mensch ein Bhakta Jana Priya wird, jemand, der mit den Devotis herumhängt, um es in der jugendlichen Sprache zu sagen, also der mit den Devotis zusammen ist oder die Gunst der Devotis bekommt, nicht? Dann wird Krishna diesen Menschen, auch wenn er unqualifiziert ist, im Inneren Offenbarungen geben, die diesen Menschen bestätigen. Es gibt einen sehr wichtigen Shloka in der Katha Upanishad, der uns diesen Offenbarungscharakter des Krishna-Bewusstseins ganz dicht ans Herz legt. Yasya deva para bhaktir yata deva tata guru tasyaite katita hyata prakashante mahatmana. Wenn man unverbrüchliches Vertrauen in Gott hat und ein ähnliches Vertrauen in den spirituellen Meister, dann werden solch einer Person und nur solch einer Person das vedische Wissen offenbart. Krishna schaut also, bevor er sich offenbart, ob ein Lebewesen gut verbunden ist. Und wenn das Lebewesen gut verbunden ist mit seinen Devotis, dann kommt es leicht zu einer Gotteserkenntnis, zu einer Gottesoffenbarung. In der Bhagavad Gita spricht Krishna sehr direkt über diese Offenbarung. Und zwar spricht er auf eine Frage, erklärt er Arjuna eine Frage. Er hatte Arjuna gerade einen Text mitgeteilt und dann hatte Arjuna ihm eine dringende Frage gestellt und ihn sozusagen unterbrochen, mitten in der Bhagavad Gita. Krishna hatte über seine Devotis gesprochen. Er hatte gesagt, die Gedanken meiner Reingeweihten weilen in mir, also der Devotis mit dem Geist bei ihm. Ihr Leben ist völlig meinem Dienst hingegeben und sie erfahren große Zufriedenheit und Glückseligkeit, indem sie ständig gegenseitig sich erleuchten und über mich sprechen. Und hier sagt Arjuna, sehr schön, aber ich habe eine Frage. Er sagt, gut, die Devotees sind zufrieden, wenn sie über dich sprechen. Wenn sie so zusammensitzen und vielleicht wie gestern in der Morgenvorlesung hat ein Devotee sehr nice über Krishna erklärt, unser Gadadha, und ich habe viele zufriedene Augen gesehen von hinten, also als die aufstanden und rausgingen. Die Augen nicht, aber die Menschen. Oder wir sind vielleicht zufrieden, wenn wir im Bhajan sind und über Krishna singen und plötzlich merken wir, ach, endlich ist der Durchbruch von der mentalen Ebene geschehen und super, ich sehe jetzt auf dem Altar mit Augen der Liebe Radha Madan Mohan, das sagt mir etwas. Nicht? Also Arjuna sagt, gut, sie mögen zufrieden werden, deine Devotees, aber wie genau können sie dich denn erkennen? Zufrieden, ein bisschen Glück, damit bin ich nicht zufrieden. Ich will dich erkennen, wie du bist. Und daraufhin antwortet Krishna. Ich inspiriere die Devotees direkt. Ich ganz persönlich inspiriere die Devotees in ihrem Herzen, dass ihre natürlichen Eigenschaften der Liebe zum Vorschein kommen. Ich bin da. Und dann offenbare ich mich den Devotees. Er sagt, diejenigen, die mir ständig hingegeben sind, also Krishna bringt in den Devotees diese Hingabe, diese Bhakti hervor und mir mit Liebe dienen, ihnen gebe ich das Verständnis, durch das sie zu mir gelangen können. Krishna hilft also im Herzen nach. Was sagt er denn im nächsten Text? Also jeder kennt, das sind ja wirklich Klassiker, die Texte, die ich jetzt vorlese. Um ihnen besondere Barmherzigkeit zu erweisen, zerstöre ich, der in ihrem Herzen weile, der ich in ihrem Herzen weile, mit der leuchtenden Erkenntnisfackel, die aus Unwissenheit geborene Finsternis. Krishna wird also sehr aktiviert. Er gibt den Devotee einfach das Wissen, wie sie zu ihm kommen können und treibt wie die Sonne, die das Licht bringt und die Dunkelheit der Nacht verbreitet, vertreibt die Unwissenheit aus ihrem Herzen. Krishna ist einer, der über die Straße der Offenbarung im Herzen des Devotees ankommt und von da aus wirkt. Für meine eigene Spiritualität ist das total wichtig, verstehen, dass Krishna mir helfen kann und dass Krishna ein Interesse hat, im Herzen zu erscheinen, solange ich richtig verbunden bin mit seinen reinen Devotees und auf diese Weise Krishnas Vertrauen habe, so dass er sich mir auch offenbart. Das finde ich jetzt sehr, sehr wichtig, besonders weil ich einen nervösen Deutschen in meiner bedingten Natur habe. Der nervöse Deutsche in meiner Natur fragt sich, wird das jemals gelingen? Wird man ans Ziel kommen? Wann ist es soweit? Ein bisschen Ungeduld ist darin. Der nervöse Deutsche ist ein bisschen ungeduldig von Natur. Und sag mal ehrlich, bist du auf dem richtigen Weg? Ich meine, überprüf das jetzt mal. Und so weiter. So, dann lese ich diese Texte oder weiß von der Offenbarung Krishnas, in diesen Gnadengeschenken, will ich mal sagen, in meinem Leben und bin schon mal sehr beruhigt. Und dann verstehe ich das Prinzip. Krishna offenbart sich den Devotees, die richtig verbunden sind. Dass sie ihn dann auch erkennen können, wenn er sich offenbart. Deswegen müssen die richtig verbunden und unterrichtet sein. Das macht, finde ich, diese ganze Unruhe, das bringt den nervösen Deutschen im Herzen oder den nervösen Engländer oder den nervösen Inder haben wir ja auch hier, Yes. Finde ich zur Beruhigung. Setz dich hin, nervöser Mensch. Vertraue auf die Kraft des Herrn, der sich dir offenbaren kann und der dir alles geben kann, was du vermutlich aus eigenen Kräften nicht erwerben kannst. Diese Verwirklichung von Krishna findet auf einer bestimmten spirituellen Stufe statt. Krishna spricht über diese Stufe im 18. Kapitel der Bhagavad Gita. Er sagt, es ist die Brahma-Bhuta-Stufe. Brahma-Bhuta-Prasanatma na sochati na kangshati samasaveshu bhuteshu mad bhaktim labate param. Dieser Text besagt, der also sagt, wann Gottes Offenbarung stattfinden, sagt so, jemand, der auf der spirituellen Ebene ist, wird von Freude erfüllt in seinem Herzen. Prasanatma. Er ist nicht verdrießlich mehr. Es ist auch nicht eine Freude, die psychologisch herbeigeführt wird durch ein paar psychologische Verschiebungen im Geist, sondern es ist etwas anderes als materielle Freude. Dieser Devoti fängt an, die Welt mit spirituellen Augen zu sehen. Samasaveshu Bhuteshu. Er hat eine gleiche Sicht. Er macht keine Unterscheidung mehr. Er erreicht Bhakti, hingebungsvolles Dienen zu mir. Prabhupada, ich habe einen tollen Vortrag gefunden, wo Prabhupada sagt, wieso ein Devoti die Welt sieht. Oh, ja, richtig. Hier ist ein Sohn Krishna. Und dort ist auch ein Sohn Krishna. Zu meiner Linken ist ein Sohn Krishnas und zu meiner Rechten ist ein Sohn Krishnas. Oh, hier ist Krishna. Dann sieht der Devoti einen Hund und sagt, oh, auch hier ist Krishna. Er sieht also Krishna im Herzen dieses Hundes. Er sieht eine Uhr und sieht, oh, die Uhr gehört Krishna. So ist er auf Krishna gerichtet, weil er weiß, alles ist Krishnas. Und solch ein Devoti wird sehr begeistert. Er sagt zu den anderen Menschen, hier sagt Prabhupada, bitte kommt zu Krishna. You are missing him. Ihr verpasst ihn. Ihr seid auch Krishnas. Warum identifiziert ihr euch denn mit all diesem Nonsens? Warum glaubt ihr, ich bin Amerikaner, das müsste man bei dem Bush sagen, ich bin Inder oder dies oder das. Ihr seid doch Krishnas. Kommt zu Krishna. Prabhupada kommt dann aus seiner Ekstase ein bisschen raus und sagt, das ist unsere Propaganda. Wir wollen den Menschen Augen geben. Sie sind blind und ihre Führer sind blind. Sie wissen nicht, dass das letztendliche Ziel Krishna Gott ist. So was Jesus gesagt hat, ist all right. Prabhupada bezieht sich hier auf eine Aussage von Jesus, nach der man die Dinge mit einem Single Eye sehen muss. Die Devoti sagt, Prabhupada, was meint Jesus, als er sagt, man muss die Dinge mit einem Single Eye sehen? Und Prabhupada sagt ihm, was denkst du, bedeutet das, dass alle einäugig werden müssen, ein einziges Auge, um Gott zu erkennen? Prabhupada will also den Devoti zum Nachdenken bringen. Und der Devoti sagt dann, nein, Prabhupada, das bedeutet, dass man nur Augen für Krishna hat. Und Prabhupada sagt, yes, das, so ist es. Ein Devoti mit anderen Worten kommt, so sagt es Vishwanath Chakravarti Thakur, dazu, alles gleich zu sehen wie ein Kind. Wenn ein Kind hier reinkommt und ein gesundes Elternhaus mit sich bringt, was ja nicht immer garantiert ist im heutigen Zeitalter, und also keine Angst hat, und sich dann macht er keine Unterscheidung. Ein Kind könnte mit jedem mitgehen. Deswegen haben Mitschnacker ja immer so, gibt es das noch, diesen Ausdruck in Deutschland? Mitschnacker sind anyways unwünschenswerte Person. Die können die mitschnacken, mitnehmen, komm mit mir, und dann machen sie mit denen irgendetwas Unseriöses. So, Kinder haben da keine Unterscheidungen. Die sehen Samadarshina mit gleichen Augen. Und so versucht der Devotee einfach Krishna zu sehen, Krishna im Herzen. Krishna ist den letztendlichen Kontrolleur seines Lebens, dem Herrscher über sein Leben und so weiter. Solch einem Menschen wird sich Krishna total gerne offenbaren. Krishna fühlt sich gebunden durch solch einen Devotee. Deswegen ist das Schlimmste, was es in der Vaishnava-Gesellschaft gibt, Politik, die man gegeneinander macht, wegen verschiedener Ansichten. Der hat gesagt, nein, der hat gesagt. So kann Krishna sich nie offenbaren. Krishna geht weg, wenn er merkt, wie seine Devotees in nutzlosen Argumenten verstrickt sind. Das ist eine große Störung in der Vaishnava-Gesellschaft, die wahrscheinlich auftreten wird im Kali-Yuga oder schon aufgetreten ist. Samadarshinaha strebt der Devotee an. Er will überall Krishna erkennen und alles mit gleichen Augen sehen. Das ist sehr wichtig. Yes. Ich wollte noch einen anderen Punkt machen. Wie können wir Krishna dazu bringen, dass er sich uns offenbart? Das wollte ich zum Schluss fragen. Ich wollte noch einen anderen Punkt machen. Krishna ist überall gegenwärtig. So, deswegen kann der Devotee diese Sicht, Samadarshinaha, aufrechterhalten in dieser Welt. Dass er wirklich alles mit den Augen Krishna sieht und Krishna überall wahrnimmt. Ich muss sagen, dass mich ein Mönch sehr inspiriert hatte. Ich habe vor 7 Jahren ein Reinkarnationsseminar gegeben und mir hatte meine Freunde, die in der Welt gebeten, mir ein bisschen Material zuzuspielen, weil ich ja nicht so informiert bin mehr über Geistesströmungen und so. Also ich muss mich immer informieren und habe dazu Informanten in der Welt, so dass ich auch irgendwie meinen Service tun kann. Und da hatte mir einer etwas sehr Interessantes gegeben. Das war von einem algerischen Pater, der in Algerien war, als es da zu einer Verstärkung des Islam oder des Muslim-Fundamentalismus kam. Die Muslims haben sich gegen alle Ausländer gewandt, insbesondere gegen predigende Ausländer, also christliche Missionare. Und dieser Pater muss irgendwo gespürt haben, dass er ebenfalls ein Opfer dieses Fundamentalismus werden würde. Ich weiß nicht, warum er konkret in Algerien geblieben ist, weil er doch diese Ahnung hatte, aber jedenfalls blieb er da. Und er wurde dann auch tatsächlich gefunden mit abgeschnittenem Kopf. Und was bei ihm gefunden wurde, war ein Abschiedsbrief, den er vor diesem, das war so ein Wüstenvater, der lebte allein in der Wüste, was er vor diesem, seinem Tod geschrieben hatte. In dem Brief schrieb er: O Freund der letzten Stunde, der du als mein Mörder auftrittst. Mein größter Wunsch ist es, dich mit den Augen Gottes zu sehen, als eines seiner Kinder. Das schrieb er vor seinem Tod. Das fand ich sehr großartig und ich dachte drüber nach in meinem Leben und dachte, oh, wie schön ist, das haben wir auch in unserer Philosophie. Jetzt nicht in einem so dramatischen Kontext eingekleidet, aber dass man wirklich sieht, überall ist Krishna gegenwärtig und alles ist unter Krishnas Kontrolle. Wenn man diesen Gedanken in sein Herz hineinbringt, also von der intellektuellen Ebene ins Herz, dann ist man Krishna bewusst. Wisst ihr, manchmal muss man im Leben die Abteilung der Intelligenz abschließen, jedenfalls für kurze Zeit, und die Abteilung des Herzens aufschließen. Das ist sehr wichtig. Mit Herz meine ich die Emotion in uns, das Vertrauen in uns, wo wir unseren Glauben reinsetzen. Diese Dinge, das ist sehr wichtig, dass wir da Reichtümer haben. Wir können nicht nur Reichtümer ansammeln in dem Department der Abteilung der Intelligenz. Wir müssen Reichtümer auch im Department des Herzens ansammeln, besonders im Krishna-Bewusstsein. So, yes, Krishna ist überall. Das ist eine ganz wichtige Verwirklichung, die ein Devotee sieht, die ihn auch beruhigt, die ihn auch versteht, das, was bei ihm was im Leben widerfährt, als zusammenhängt mit Krishna, als eins in Krishnas Plan zu erkennen und nicht eben diese tödliche Trennung zu machen, die ihn in den Bereich der Maya-Welt zu machen. Die Trennung nämlich, wo er etwas als nicht verbunden mit Krishna sieht und wo er dann gleich im Maya ist. Ein gutes Beispiel für die Sicht, Krishna ist überall, ist die Königin Kunti. Als die Königin Kunti, ich muss das ein bisschen erklären, weil das wirklich ein sehr wichtiger Punkt in unserer Vorlesung heute ist. Krishna war ja mit den Pandavas in Kurukshetra zusammen. Und als der Kurukshetra-Krieg beendet war, besuchte er die Hauptstadt der Pandavas, also die neue Hauptstadt der Pandavas, Hastinapur, ihr Regierungskapitol, um dort ein bisschen Zeit mit ihnen zu verbringen und um zu sehen, ob Yudhishthira jetzt also den Thron auch besteigt tatsächlich und das sicherzustellen. Und danach dann hat er sich verabschieden wollen von den Pandavas. Und als er sich verabschieden wollte, fing Bhima, der große Krieger, haltlos an zu schluchzen vor Trennungsschmerz und fiel bewusstlos auf den Boden nieder. Und Bhima ist Krishna sehr lieb. Dann kam Yudhishthira und weinte und sagte, du kannst uns doch nicht jetzt verlassen. Jetzt, wo du schon mal da bist. Und so musste Krishna durch die Liebe seiner Devotees gebunden noch einige Tage in Hastinapur verbringen. Dann war es aber nach, ich weiß jetzt nicht wie vielen Tagen, musste er wirklich, also er hatte ja seine eigene Stadt Dwaraka und seine ganzen Devotees waren da also fast regungslos vor Trennungsschmerz, waren so angehaftet an ihn und konnten nur an ihn denken, dass Krishna also aufbrach. Und zu dieser Zeit verabschiedete sich Königin Kunti und Uttara. Uttara war die Frau von Arjunas Sohn Abhimanyu. Abhimanyu war im Krieg gestorben worden und dieses kleine Mädchen, die sagen wir mal das Kind Abhimanyus unter ihrem Herzen trug. Sie war wohl 16 Jahre alt, also ganz jung. Stand da, schaute mit großen Augen auf Krishna. Und plötzlich in dieser Verabschiedungsszene, Kunti ist da, die Pandavas da, die kleine Uttara ist da mit ihrem kleinen Embryo. Nicht? Plötzlich spürte man eine unglaubliche Bedrohung ankommen, die dann auch bald manifestiert wurde. Es war eine Brahmastra, die mit einer Schweinegeschwindigkeit auf die Uttara zuging, und zwar auf ihren Frucht im Mutterleib. Ashwatthama, der Knilch unter den Kriegern, hatte tatsächlich dieses unaussprechliche Verbrechen gemacht, auf den Nachkommen der Pandavas seine Brahmastra zu schleudern. Und die Pandavas waren in dieser Situation, sich von Krishna zu verabschieden, so perplex, dass sie nicht ihre Gegenwaffen zünden konnten. Die Brahmastra kam also, das ist ja in Sekundenschnelle, wo man reagieren musste. Sie konnte nicht reagieren und schoss direkt auf Uttara zu, um ihre Leibesfrucht zu vernichten. Wisst ihr, was eine Mutter tut? Was das für eine Mutter bedeutet, wenn sie ein Kind unterm Herzen hat und plötzlich kommt der Tod ihrer? Das war dramatisch. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. So in dieser Sekunde, in diesem Augenblick, Krishna sitzt auf der Kutsche, verabschiedet sich von seinen Devotees, geht er plötzlich in den Mutterleib von Uttara ein? Nee, falsch. Krishna als die Überseele geht plötzlich aus dem Herzen von Uttara heraus und geht um den Mutter, um das Embryo herum und wehrt mit seiner Keule diese Waffe ab. Peng, die kommt gegen Krishnas Waffe und ist aufgelöst. Und Kunti sieht das. Sie sieht Krishna außerhalb auf der Kutsche sitzen und sie sieht den gleichen Krishna im Mutterleib von Uttara, dieses Heldenstück, dieses Bravourstück, dieses Martial Art Kunstwerk praktizieren und diese Brahmaster abwehren. Und sie hat ihn da schon, Krishna, 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 und ist total begeistert und fängt an, jubelnd auszurufen, Krishna, du bist außerhalb und du bist innerhalb. Du bist überall und du bist der Einzige, der deine Devotees beschützen kann. Ich finde, diese Sicht von Kunti ist total wichtig für uns alle, um Vertrauen in Krishna zu finden, dass Krishna überall gegenwärtig ist und dass Krishna den Devotees hilft. Und zwar nicht nur den allerhöchsten Devotees, das ist das Geschenk dieses Verses, sondern auch den Devotees, die mit Krishna, die mit Krishnas Devotees verbunden sind. Im 9. Kanto findet ihr eine interessante Stelle. Ich habe die jetzt mir nicht gerade notiert, aber ich kenne die ja auswendig. Von Maharaj Rantideva, das ist ein großer Devotee des Herrn. Da wird gesagt, dass Krishna ihm seine besondere Gunst zeigte, aber nicht nur ihm, sondern all seinen Untertanen, die mit ihm verbunden sind. Das ist so, ich glaube, ich war mal bei Nitai zu Hause, bei Frau Fertig. Meine Frau Fertig hat einen besonderen Platz in meinem Herzen, ist eine sehr nice, sehr spirituell angereicherte Persönlichkeit. Und da war, glaube ich, ein Hund im Haus. Kann das sein? Und nun ist es so, mit Hunden habe ich eine etwas traumatische Beziehung, weil als kleiner Vierjähriger hat mir einmal Bello, der Kettenhund, meine Lederhose aufgerissen und dann auch noch die Unterhose. Der hat mich so schwer gepackt und durch den Hof gezerrt und mit mir gespielt. Und das war für mich natürlich der Horror. Ich hätte mir eine Berufsarmee gewünscht zu der damaligen Zeit, also um mich zu beschützen. Also, Bello sitzt mir ganz tief im Geiste, den kann ich jetzt noch erinnern. Und als ich jetzt also reinkam in bei Nita, weiß nicht, ob ich vorbereitet war, jedenfalls war ich überrascht. Und sah ich also den Hund, ich habe noch schwarz-weiß und den Rest habe ich nicht mehr in Erinnerung. War schwarz-weiß, glaube ich. Oder so. Hell, ja. Also und, aber trotzdem, weil er Frau Fertigs Hund war, zu der ich eben eine besondere Wertschätzung in meinem Herzen habe, seitdem ich sie das erste Mal am Telefon gehört habe schon, habe ich gedacht, der Hund ist okay. Der ist okay, der gehört hierzu, der ist bei den Fertigs eingezogen und lebt da mit, der kriegt die Mercy und der ist in Ordnung. Also da wollen wir jetzt mit gleichen Augen ihn betrachten. Und das passiert, diese natürliche Regung, die bei Menschen, glaube ich, gut verständlich ist, er kommt auch bei Krishna auf, wenn jemand mit den Devotees verbunden ist. Haribol, das sagt er bei im Zusammenhang mit Rantidevi, wird das sehr schön erklärt. Das liegt daran, dass der Devotee einfach Gewalt über Krishna hat in einer gewisser Weise. Gewalt ist nicht das Wort. Krishna verpflichtet. Krishna sagt dazu im Hari Bhakti Sudaya, obwohl ich ewig frei bin und unabhängig, werde ich dennoch durch die Fesseln der Liebe meiner Devotees gebunden. Diese Fessel der Liebe, die Krishna bindet, besteht natürlich nicht aus Hanf. Es gibt Hanffesseln und Nylonfesseln oder auch Handschellen, sondern es ist Ladini Shakti. Die Prema oder Liebe zu Krishna ist eine Aktion der inneren Energie, von Krishnas Energie. Und deswegen ist diese Liebe zu Krishna so machtvoll. Das heißt, ekstatische Liebe zu Krishna bringt Krishna und seine Devotees zum Tanzen. Und auch die ekstatische Liebe selber tanzt. Auf diese Weise tanzen alle drei zusammen an einem Ort. Das ist Chaitanya Charitamrita. Das ist Liebe zu Krishna. Krishna fängt an zu tanzen, seine Devotees fangen an zu tanzen und die Liebe tanzt. Es ist also eine ganz bewegte Angelegenheit in jeder Hinsicht. Diese Liebe zu Krishna war im Herzen von Großvater Bhishma, sodass er Krishna im Kampf besiegte. Diese Liebe zu Krishna war im Herzen von Yashoda, weshalb sie Krishna fesseln konnte. Und diese Liebe war auch in den Herzen der Kuhhirtenjungen oder ist in den Herzen der Kuhhirtenjungen, sodass Krishna von Sridham besiegt wird und Krishna dann als Verlierer Sridham auf den Schultern tragen muss. Das ist eine ganz spirituelle Sache, die Krishna besiegt. Weil wir vielleicht erst auf dem Wege sind, diese Kladini Shakti in unser Herz aufzunehmen und uns transformieren zu lassen, ist es ganz wichtig, dass wir verbunden sind mit Devotees, die diese Liebe in ihrem Herzen tragen. Und deswegen wird in unserer Bewegung so viel Wert auf Srila Prabhupadas Position gerichtet und auf die Verbindung der einzelnen Devotees mit Srila Prabhupada. Das ist ein wichtiges theologisches Fundament unserer ganzen Gedankensweise. Prabhupada sagt einmal dazu, ich möchte euch einmal eine Erklärung von eurem Städtenamen San Francisco geben. Er spricht also wohl in San Francisco. In dem Stadtnamen San Francisco finden wir das Wort Saint oder Saint, Heiliger. Saint oder Shanta ist ein Sanskrit-Wort. Das Wort Saint, nämlich Sanskrit Shanta, ist ein Sanskrit-Wort. Und es heißt, Shanta Sadeva Hridayeshu Vilokayanti. Diejenigen, die Heilige sind, Santas, sehen immer Gott. Und zwar innerhalb und außerhalb. Sie haben die Augen, um ihn zu erkennen. Was sind diese speziellen Augen? Liebe zu Gott. Das ist alles. Ich finde das sehr interessant, weil es gibt in der deutschen, wie nennt sich das? Mystik, ein Satz, nichts ist außen und nichts ist innen. Denn was außen ist, ist innen. Da könnt ihr drüber nachdenken, das ist wie ein buddhistischer Koan. Da muss man ein bisschen drüber knobeln und da hat man es. Bei Krishna stimmt das. Er ist außen und er ist innen. Er ist überall, alles ist unter seiner Kontrolle und um das zu erkennen, braucht man die Augen der Liebe. Diese Augen der Liebe haben die Devotees und wenn wir richtig verbunden sind mit den Devotees, dann können wir auch dieses süße Geheimnis erkennen durch die Offenbarung des Herrn in unserem Herzen. Ich möchte euch heute zum Abschluss gerne inspirieren, eine Krishna-Sicht in eurem Herzen zu entwickeln. Was immer geschieht, fragt euch einfach, ja, wie könnte das mit Krishna verbunden sein? Wenn ihr glücklich seid, wenn ihr traurig seid, wenn ihr erfolgreich seid, wenn ihr erfolglos seid, was könnte das mit Krishna zusammen haben? Oder einfach, Wo ist Krishna? Die andere Frage, wo ist Krishna hier in meinem Leben? Und ihr werdet sehen, dass wenn ihr anfangt, diese Fragen zu stellen, dass Krishna euch aus den erstaunlichsten Richtungen entgegeneilt, entgegenkommt. Und dass er vom Herzen her euch Offenbarungen gibt, die sehr, sehr, sehr wichtig sind. Das ist eines der schönsten Erfahrungen für einen Devotee, der sich einstellt auf Krishna, dass Krishna sich auf ihn einstellt und ihm im Herzen Offenbarung gibt. Prabhupada hatte einmal gesagt, es gibt in deinem Herzen ein Telefon, ein Fernseher. Und Krishna ist auch da. Du musst nur den Fernseher reparieren und dann kannst du Krishna sehen. Hare Krishna. Und dieser Reparationsvorgang ist Krishna-Bewusstsein. Das ist so, Prabhupada sagt sowas so auf so einfache Art und Weise. Und so. Finde ich sehr nice, immer diese auf den Punkt gebracht. Gut, das war, was ich heute gerne sagen wollte. Ich hoffe, dass ich euch geistig erreichen konnte mit diesen Dingen und euch auch inspirieren konnte. Ich möchte jetzt gerne sehen, ob ihr einige Fragen habt. Kanu Priya. Wie können wir die Beziehung zu Srila Prabhupada verstärken und die Beziehung zu anderen Devotees verstärken? Bhaktivinoda Thakur spricht darüber, dass es wichtig ist, in den Fußspuren der Heiligen zu folgen. Und er unterscheidet zwischen zwei Arten von Heiligen. Den Puranas, den alten Heiligen und den modernen Heiligen. Die alten Heiligen sind Shukadev Goswami, Narada Muni, und die modernen sind Haridas Thakur, Rupa Goswami und so weiter. Zu Bhaktivinoda Thakurs Zeiten sind die auch schon 400 Jahre alt. Nicht? Und was er sagt, wie sollen wir dem Beispiel nun folgen oder uns mit ihnen verbinden? Wir sollten ihr Beispielleben sehen im Leben und sollten diesem Beispiel uns von diesem Beispiel inspirieren lassen im Herzen. Das geht sofort, wenn du dir das Beispiel liest. Wenn du von Rupa Goswami liest, hast du sofort eine Inspiration im Herzen, wie der da war in Ter Kadamba, so getrennt von Krishna, dass wenn er ausatmete, Leute, die in seiner Nähe waren, Zeichen von, die haben, das war so heiß, sein Atmen, dass da Blasen, Verbrennungsblasen, zweiter Grad der Verbrennung ist das. Aufgehalten, was für ein Nektar-Devoti. Und so, so ist es auch schön, Prabhupada Vorlesung zu hören und sein Beispiel zu sehen und zu verstehen im Kontext. Ich weiß, gestern hatte ich mir über eine Stelle hatte ein Devotee mir etwas vorgelesen beim Prasadam. Da macht Prabhupada in so intensiver Weise klar, dass materielles Leben nutzlos ist und gibt also sein Atombombenbeispiel, dass man, wenn man materielles Leben genießt, wie ein Wurm im Kot ist. Ich sah erst gerade Prasadam. Und es wurde auch noch so schön betont vorgelesen und so langsam, dass es also auf keinen Fall entging. Und ich dachte, Hare Krishna, das ist doch hier, also das ist doch ein hartes Beispiel, gerade jetzt beim Abendessen. Und dann ging es ein bisschen weiter, das Lesen. Und da war also gerade Rupa und Sanatan Goswami wandten sich an Chaitanya Mahaprabhu. Es ging um ihre Einweihung und sie gaben einen zwingenden Grund für Chaitanya, sie einzuladen. Sie sagen, du bist gekommen, um die gefallenen Seelen zu retten und wir wollen dir etwas sagen, was also nicht falsch ist, sondern ganz die Wahrheit ist. Du wirst niemanden finden, der so gefallen ist wie wir. Es gibt keinen, der gefallener ist. Deswegen sind wir die ersten Kandidaten für deine Barmherzigkeit. Und als ich das plötzlich hörte, dachte ich, so bittet jemand, der keinen Geschmack mehr am matten Leben hat. Weißt du, wenn du dich so als, das waren ja Minister, aber sie sagten trotzdem, sie sind gefallen. Das heißt, sie bildeten sich nichts ein auf diese Position, ihnen sagte das nichts. Das wurde mir so schlagartig klar. Ist nicht so wie heute, Richard Burton gibt eine Herald Tribune, hat er gesagt, ich war mit 436 Frauen zusammen. Ich bin super. Für einen spirituellen Menschen ist das nicht ein Gütezeichen, sondern eher ein Zeichen, dass er vielleicht nicht seinen Geist unter Kontrolle gebracht hat. Und so findet hier also eine Minuslogik statt, wo bei den Materialisten eine Pluslogik da ist. So, als ich so sah, wie Prabhupada kurz vorher diesen unglaublichen Anlauf macht in einem, und uns wirklich zeigt, nochmal auffordert, über unsere materiellen Dinge nachzudenken und uns sagt, und uns also nicht gerade löblich sagt, also jemand, der das macht, ist also wie so ein Wurm, bereitet er in unserem Herzen den Boden vor, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen können und vielleicht auch eines Tages zu Krishna sagen können, bitte gib mir deine Barmherzigkeit. Warum? Weil ich sehr gefallen bin. Und ich sah in ihm einen Lehrer plötzlich, der aus den Seiten des Chaitanya Charitamritas hervorsprang. Während andere Menschen sagen würden, warum hat er denn jetzt so ein Beispiel gesagt? Das ist doch nicht ein Gentleman-Beispiel. Die kritisch sind. Prabhupada ist da als Lehrer aufgetreten und hat das da reingebracht. So, ich denke, man muss Prabhupada unbedingt verstehen, einfach nur die Frage, warum macht er denn das so und erklärt das so und tritt so auf und so weiter. Aber die Beziehung, ich würde einfach das Beispiel so ein bisschen sehen von ihm und mal zu versuchen, so ein bisschen in diesen Fußspuren hereinzukommen. Die Fußspuren sind nicht leicht zu folgen. Es ist, geht, sie sind, die lassen alle ein Zeichen im weißen Schnee dieser materiellen Welt zurück. Selbstlosigkeit, sagt das Zeichen. Ist ein hoher Standard, seine Fußspuren. Wir sollten aber auch wenn wir einen spirituellen Meister haben, mit diesem spirituellen Meister eine Verbindung haben. Und diese wird es wird gesagt, spirituelle Verbindung finden durch das Ohr statt, durch das Hören und auch durch das Dienen. Nicht durch diese beiden Dinge können wir eine solche Verbindung herstellen und vertiefen. Sind noch Fragen? Nityananda Priya.
Wenn ein Devotee einmal die Erfahrung gemacht hat, dass er den Strahl einer guten Barmherzigkeit Krishnas erfahren hat, dann möchte er bei jeder ähnlichen Gelegenheit diese Erfahrung wieder machen. Was tut er aber, wenn die Außenheit in der Zeit sehr trocken ist?
Wenn ein Devotee ein Mercy-Geschenk von Krishna bekommen hat, ein Mercy-Strahl sogar, will er den natürlich immer wieder haben. Aber was tut er, wenn der ausbleibt? Nityananda Priya, da gibt's nur eins. In Geduld muss man sich üben, die auf Vertrauen basiert. Und das ist schwer. Besonders, wenn man einen nervösen Deutschen im feinstofflichen Körper hat. Ich denke immer, diese Geduld ist das Zeichen, was man Krishna gibt, dass man Vertrauen in ihn hat. Ach ja, diese Geduld, ja. Mir kommt immer vor wie George Harrison, der ein super, also wirklich nice Person war. Der so sagt, I really want to see you. I really want to be with you. But it takes so long, my Lord. Ne? Halleluja. Und Hare Krishna. Ne? Kennt ihr vielleicht, das ist ein Hitsong gewesen. It takes so long. Das ist ein Devotee. Ja, das gibt's immer. Unter allen Devotees. Manchmal gibt es in den offenbarten Schriften Devotees, die zu Krishna gehen. Warum hast du denn so lange gebraucht? Krishna erklärt das zu den Gopis, diese Antwort. Die Gopis hatten die ganze Nacht nach ihm gesucht. Sie waren in die tiefsten Stellen des Vrindavan-Waldes gekommen, die so tief waren, dass also die Bäume waren so hoch, dass sie ein Blätterdach formten, wo kein Lichtstrahl mehr kam. Selbst da haben sie nach Krishna gesucht. Und dann sind sie erfolglos zurückgekehrt zur Yamuna. Und schließlich dann ist Krishna mit einem Lächeln, als wäre überhaupt nichts geschehen, in ihrer Mitte erschien, so verwirrend wie der Liebesgott in Person. Manmata, wird gesagt. Die Gopis waren natürlich erstmal völlig überwältigt und dann wollten sie sich Krishna vornehmen. Sie haben erstmal einen Sitzplatz für ihn hergerichtet mit ihren Anjalis, diesen Schals, mit den Kleidern, dass er sich bequem hinsetzt und nicht jetzt gleich wieder weggeht, weil es vielleicht unbequem ist. Dann haben sie gesagt, Sian, was für eine Art von Liebender bist du? Bist du jemand, der bedingungslos liebt? Bist du jemand, der denjenigen liebt, der sie liebt? Bist du ein Liebender, der denjenigen liebt oder diejenige liebt, die oder der ihn liebt? Versteht man das? Ungefähr, ich will es nochmal sagen. Bist du also jemand, der bedingungslos alle liebt? Erste Wahl. Es waren drei Wahlen, Multiple Choice, die Krishna hatte. Bist du vielleicht jemand, der jemanden dann liebt, wenn er dich liebt? Also der das so eine Art Austausch macht? Die waren ja sehr höflich. Oder bist du undankbar? Ein undankbarer Lieber. Sie ließen ihm nur diese drei Wahlen. Und sie wussten schon, was Krishna sagen würde. Sie waren das Prüfungskomitee. Krishna konnte nicht ein bedingungsloser Lieber sein, denn der war ja nicht mit den Gopis zusammen. Also der hatte den Gopis nichts gegeben. Er war verschwunden. Er konnte auch nicht jemand sein, der dankbar das erwidert, was ihm gegeben war. Die Gopis hatten ihm alles gegeben. Krishna war verschwunden. Wenn Krishna noch eine Spur von Wahrhaftigkeit hätte, müsste er sagen, er sei ein undankbarer Lieber. Das wollten die Gopis aber nicht Krishna sagen, das sollte Krishna selber über sich sagen. Denn die lieben ihn ja. Die werden ihn also nicht diesen Vorwurf selber machen können. Krishna, nun komm mal raus aus dir und erklär das mal. Und Krishna sagte natürlich, weder noch. Er ließ sich nicht in diese Multiple Choice ein und sagte, ich verschwinde manchmal vor meinen Devotees, um ihre Zuneigung noch größer zu machen, sodass sie nur noch nach mir Ausschau halten. Und so muss man das verstehen, wenn nicht eine Erfahrung kommt im spirituellen Leben. Und so verstehen wir das. Wir tun uns erstmal in vertrauensvolle Geduld begeben, aber das ist nicht genug. Wir rechnen Krishnas Barmherzigkeit. Das ist ja alles, was wir haben. Was gibt es mehr für uns? Wir können nur noch von Krishnas Mercy leben. Was anderes ist, es ernährt einen irgendwie nicht. Ja, und dann gibt Krishna das nach einer gewissen Zeit, wenn er sieht, in einem Maße, wie man das nicht verstehen kann. dieses dankbare oder vertrauensvolle Ausharren im spirituellen Leben, das ist so wichtig, dass sogar die christlichen Mystiker dahinter gekommen sind. Nicht? Also Johannes vom Kreuz mit seiner dunklen Nacht des Vertrauens und so. Das ist allgemein gut. Das ist etwas, was auch bei uns natürlich wieder auftaucht. Und besonders schön in dieser Geschichte der Gopis kommt. Gut, dann danke ich euch ganz herzlich, dass ihr eure Aufmerksamkeit diesen Themen gewidmet haben. Mir geht es darum, entdeckt Krishna in eurem Leben. Das ist das Schlagwort. Ne? Krishna ist innen und außen, er ist überall. Und jetzt müssen wir uns einfach mit ihm verbinden. Es reicht, wir können nicht immer mehr Anfänger bleiben, die immer hin und her geschaukelt sind durch die Umstände. Wir müssen jetzt ein bisschen fixiert werden im Krishna-Bewusstsein und ein bisschen Nektar im Herzen schmecken. Es reicht.